Jahrgang 54, mit 16 zum Glauben gekommen, Starnberger See, Wort des Lebens, theologische Ausbildung gemacht, von bis 84, dann ab 84 in der Baptistengemeinde in Kirchheim, später ab 89 als Vollzeitler, als Pastor, dann 97 nach Augsburg, ins feindliche Ausland, nein, ins befreundete Ausland von Baden-Württemberg gegangen, dort 8 Jahre in der Baptistengemeinde gewesen, dann seit 2005 hier in der Bensheim-Auerbacher Gemeinde, südöstlichster Zipfel Hessens, kurz vor der Grenze nach Württemberg. Ich sage immer Württemberg, weil meine Frau Württembergerin ist, Schwäbin. Sie lebt ihre Berufung als Christ ganz besonders auch in ihrem Berufsfeld. Sie ist Kinderkrankenschwester und das mit Leib und Seele im Kreiskrankenhaus in Heppenheim. Zurzeit ist sie mit anderen Frauen aus der Gemeinde in Schwäbisch Gmünd auf einer Wellness-Freizeit für Frauen. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber braucht man das? Muss man das haben? Ja, man muss das haben. Meine Tochter ist 24, Katharina, ist auch noch bei uns zu Hause, hat jetzt ihr Studium der sozialen Arbeit in Darmstadt abgeschlossen, hat seit einer Woche den Einstieg gefunden in ihr Anerkennungspraktikum am Haus der Gesundheit in Heppenheim und sucht dann noch ihre Aufgaben. Sie arbeitet gerne mit uns zusammen in der Gemeinde mit, das freut uns sehr, macht Worship und in der Jugendarbeit mit dabei. Das ist ein Vorrecht, das zu erleben ist nicht selbstverständlich, ist auch nicht unser Verdienst. Ja, wir bauen mit Herz und Seele, Leib und Seele gerne Gemeinde. Wir wollen mit Menschen die Liebe Gottes zu den Menschen bringen, genau wie ihr. Und das freut mich sehr, als ich da eben die vielen kleinen Kinder sah, da geht mir ja das Herz auf. Wir haben jetzt auch 5 Ehepaare, die in den letzten 2 Jahren geheiratet haben. Da purzelt jetzt auch der biologische Segen. Das ist sehr schön. Biologisches Wachstum braucht auch eine Gemeinde. Und das wollen wir unterstützen. Deutschland braucht Kinder. Gut. Heute geht es um ein ganz schwieriges Thema. Benachteiligt, zurückgewiesen und abgelehnt. Hat keiner von uns Erfahrung mit. Wer ist da schon mal Opfer gewesen? Wer ist schon mal unbewusst oder bewusst benachteiligt worden, zurückgewiesen? Abgelehnt, jemand hat dir den Rücken zugedreht. Wer hat das schon mal erlebt als Opfer? Das Täterprofil kommt gleich. Also einige schon. Ist nicht schön. Ich weiß das noch, als ich im Gymnasium war, 1. Klasse, und dann von meinem Glauben was erzählt haben. Da sagten, oh Koch, du kannst ja auch die Tafel aufputzen, der Mülleimer muss auch geleert werden und wir werden noch schon ein paar Aufgaben für dich finden. Du bist ja ein Diener. Das war nett gedacht, aber wir dürfen und müssen ja auch nicht als Fußabstreifer der Welt durchs Leben kriechen. Das hat uns Jesus so auch nicht vorgemacht, aber das hat schon was. Meine ausgeprägteste Eigenschaft ist die des Dienens, tatsächlich. Unglaublich. Ist nicht immer so schön, aber wenn man Freude dran hat, ist gut. Ein Vers, den ich gerne voranstellen will, da steht in 2. Chronik 16, Vers 9. Da geht es um das Wort, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, durchstreifen die ganze Erde. Warum denn? Um die zu stärken, und das brauchen wir ja. Um die zu stärken, gibt es da eine Vorbedingung. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um die zu stärken. Jetzt kommt's, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
Ach, jetzt muss ich wieder stille Zeit machen, muss ich wieder Bibel lesen, muss ich wieder beten.
Wie immer du das anstellst, du bist frei. Geh in die Natur, fang an zu beten, nutz die Zeiten des Unterwegsseins. Da sind wir gerade dran in der Gemeinde, gesegnet, um ein Segen zu sein, haben wir mal ganz lose drüber gestellt über unser Thema, haben es nicht zu sehr konkret gemacht, weil dann genau wieder derselbe Effekt kommt, jetzt muss ich das auch noch machen, ich mache doch schon genug, ich arbeite schon 60, 70 Stunden, dann arbeite ich in der Gemeinde meine 8 Stunden, dann muss ich mich auch noch um die Familie kümmern, dann sollte ich auch noch für mich selber sorgen. Was soll ich denn noch alles machen? Kann man so sehen. Ist auch eine Lebenswirklichkeit. Aber es kommt auf die Herzenshaltung an. Immer wieder. Das habe ich auch gemerkt. Wie kann man mit ganzem Herzen auf Gott ausgerichtet sein? Das ist eine Lebenshaltung, eine Herzenshaltung. Das darf man trainieren, das darf man üben. Und am besten geht es mit anderen zusammen. Mit Freunden, Hauskreis, Zweier-, Dreierschaften. Man kann sich treffen, das ist so gut, das zu üben und darüber auszutauschen. Ich hatte am Freitag sturmfreie Bude, weil meine Frau ja weg war. Und habe ich mir gleich ein paar Männer eingeladen, haben Pizza gegessen. Natürlich nicht. Aber der Salat war selbst gemacht. Gesund. Und das ist so gut, einfach mal am Ende der Woche zu kommen und sagen, hey, kommt Jungs, lass uns reden. Und wir haben so viel Spaß gehabt und haben auch so viel Anteil genommen aneinander. Da gab es Leid, Krankheit. Die Frau eines von diesen tollen Männern hatte einen MS-Schub gekriegt, gerade 2 Tage vorher. Wahnsinn, also das ist schon sehr tragisch. Und doch hatten wir eine tiefe Gemeinschaft, weil wir das wollten. Wie geht's deinem Herz? Nicht, wie geht's deinem Magen? Wie geht's deinem Herzen? Und das war sehr bewegend für uns. Benachteiligt, zurückgewiesen und abgelehnt. Können wir mal die erste Folie, jetzt kommt die Technik hier, okay? Ah ja, das braucht ein bisschen. Alles klar. Dann lese ich schnell noch einen Bibelvers vor, dann überbrücken wir das ganz sinnvoll. Was tue ich, wenn ich abgelehnt werde? Was tue ich, wenn mir jemand den Rücken zukehrt? Was tue ich, wenn mir ein Christ, das ist ja durchaus auch ein Hobby unter Christen, den anderen nicht anzunehmen, sondern zuallererst zu gucken, Mensch, was kann mir denn da noch einfallen? Psalm 118, Vers 5. David wusste was von Ablehnung. In der Angst rief ich meinen Gemeindeleiter an, meinen Pastor an. Steht nicht da? Direkte Verbindung. In meiner Angst, und wenn du Angst hast, wenn du sowas erlebst, mach es, und du machst es ja, rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich, und dann steht etwas, was ich oft überlese, und tröstete mich. Er kommt zu mir und will mir gut tun in meiner Schwierigkeiten. Als ich im Anfangsdienst als Pastor ein paar Dinge erlebte, die mir nicht ganz geheuer auffielen, habe ich auch gebetet und dann war mir das nicht genug, habe ich ein paar ältere Kollegen angerufen und habe gesagt, ich bin jetzt ganz neu in dem Dienst. Und dann habe ich ihm das erklärt, ich erzähle jetzt nicht, was das war. Es war sehr kurios, sehr strange, sehr schwierig. Ich sage, so und so ist das. Ich denke so und so darüber, jetzt erklär mir bitte kurz, bin ich normal oder ist das normal? Und das war so gut, dass der ältere Kollege sagte, das ist ganz normal. Das ist eigentlich nicht normal, aber dass du so darüber denkst, ist ganz normal. Also das hat mich sehr beruhigt und ich konnte Schritte tun. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und er tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Und jetzt kommt etwas. Was können Menschen mir tun? Meine Frau hat eine Chefärztin, das ist der totale Horror. Die Frau scheint krank zu sein, die brüllt alle und jeden zusammen, wegen kleinster Kleinigkeiten. Und die Leute zittern. Die Kolleginnen sagen, ich mache nur noch Nachtdienst, ich will der nicht begegnen, das überlebe ich nicht. Also da ist richtig Horror. Und wenn sie kommt, alle gehen schon in Deckung. Habe ich noch nie erlebt. Intelligente Menschen, hochgradig qualifizierte Frau, aber Sozialkompetenz null, Selbstbeherrschung null. Sie ist irgendwo, ich weiß nicht, sie ist irgendwie strange. So, wie gehe ich damit um? Von jemand, der mich überhaupt nicht als Mensch akzeptiert, der mich überhaupt nicht menschenwürdig behandelt, so wie ich freundlich versuche, andere zu behandeln. Wie gehe ich damit um? Beten. Herr, hilf mir. Angst. Gut. Und dann? Also, das sind ganz wichtige Dinge, die wir lernen müssen. So, das ist Lise Meitner. Lise Meitner war Chemikerin und Physikerin. Eine ganz taffe junge Frau. Sie hat gelebt 1878 bis 1968. Rechts daneben und links, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, hier ist sie, als sie jung war, zusammen mit Otto Hahn. Otto Hahn ist rechts. Die starben im selben Jahr, haben fast gleich lang gelebt. Lise Meitner war mit Herz und Seele Wissenschaftlerin. Und damals war das überhaupt nicht möglich, gar nicht denkbar, dass eine Frau in die Männerdomäne der Wissenschaft hineinkommt. Nee, Frauen, wissen wir ja, was da so die Meinung war. Sie hatte das so auf dem Herzen zu studieren. Sie hat auf eigene Verantwortung, auch das war mit dem Abitur schwierig und mit dem Studium war es schon schwierig. Sie war dann noch auch jüdischer Abstammung. Dann hat sie es aber geschafft, Studium zu schaffen und ist dann zu Otto Hahn nach Berlin gekommen. Und der hat sie eingestellt. Und da war sie das kleine, nette Mädchen, das heilfroh war, ihren Lebenstraum, seinen Lebenstraum leben zu können. Und sie wuchs an Erkenntnis und sie wurde besser und besser und sie wurde, darf man sagen, besser als Otto Hahn. Sie musste dann emigrieren in der Nazizeit. Otto Hahn hat ihr da geholfen, über Amsterdam ist sie dann nach Stockholm gekommen und hat dann von dort aus die Forschungsgruppe eigentlich weitergeleitet. Sie forschten nämlich an einer Frage der Kernenergie. Und während der Otto Hahn in Berlin fleißig weiter geforscht hat mit Fritz Strassmann, einem Mitarbeiter, war sie in einem ganz brüchigen Hotel in Stockholm. Und Otto Hahn schickte ihr am 22. September 1938 den Artikel, den er im Fachblatt Naturwissenschaften veröffentlichen wollte. Er bat die liebe Lise, in Anführungszeichen, über das Bariumrätsel nachzudenken. In Anführungszeichen, vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung dafür vorschlagen. Was Lise Meitner, ich lese das einfach mal, damals 60 Jahre alt, zu diesen Befunden einfiel, war nicht fantastisch, es war epochal. Sie hat den Schlüssel gefunden, wie das mit der Kernenergie und Kernspaltung sich verhielt. Gemeinsam mit ihrem Neffen Otto Robert Frisch lüftete die zarte 47-Kilo-Frau bis zum Neujahrstag 1939 das Geheimnis aus Hahns Labor. Das Uran in der Versuchsanordnung war auseinandergebrochen in Barium und andere leichte Elemente, die Atomkerne, die den meisten Wissenschaftlern bis zu diesem Tag als unteilbar galten, hatten sich in Hahns Neutronenhagel gespalten. Am Neujahrstag, also nur wenige Tage später, 22. Dezember hat er angefragt, am Neujahrstag, an dem Meitner und Frisch den Brief mit der Theorie der Kernspaltung an Hahn abschickten, war das war der wissenschaftliche Höhepunkt bis dahin für die Frau. Immer in untergeordneter Stellung gearbeitet, aber eigentlich hat sie diese Forschungsgruppe geführt. Das war der Höhepunkt. Im Nachhinein füllte dieser Tag ihr Leben aber auch mit großem Groll und großer Bitterkeit. Denn während Hahn nach dem Krieg mit Ämtern und Ehren überschüttet wurde und den Nobelpreis für die Entdeckung ganz alleine entgegennahm, das ist bis heute in der Forschung unvergessen, so eine Schweinerei, geriet die bedeutendste Frau der deutschen Physik fast in Vergessenheit. Ihr Kollege Hahn hatte sie verraten. Bis zu beider Tod im Jahre 1968 leugnete er ihren Anteil an der Entdeckung, die wie keine andere das 20. Jahrhundert geprägt hat. In der Nazi-Diktatur glaubte Hahn, der kein NSDAP-Parteibuch besaß, die heimliche Zusammenarbeit mit der Jüdin Meitner verschweigen zu müssen, um sich selbst zu schützen. Kann man noch ein Stück weit nachvollziehen. Doch auch nach dem Krieg hielt er am selbstgezimmerten Mythos der einsamen Forschungstat fest. Er behauptete gar, Lises erzwungener Weggang habe sein Experiment erst möglich gemacht. Sie hätte ihm die Uranspaltung sonst verboten. Wie dumm ist das denn? Können wir uns vorstellen, wenn wir uns in diese Frau hineinversetzen, was da abgeht? was da abgegangen ist. In einer 96 erschienenen Biografie über Lise Meitner wird nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Die Experimente von Otto Hahn wurden durch die Initiative der Physikerin durchgeführt. Hahn holte sich per Post regelmäßig Rat von ihr. Lise Meitner war es, die den späteren Nobelpreisträger auf die heiße Spur gesetzt hatte und zudem die Erklärung für die Kernspaltung lieferte. Lise Meitner hat unsere Arbeitsgruppe auch im Exil intellektuell angeführt, beteuerte stets auch Fritz Strassmann. Sie hat nie laut gegen Hahns übles Machenschaften aufbegehrt. Im Zwiegespräch hat sie ihm das sehr deutlich gesagt. Und sie ist später sehr erfolgreich gewesen in anderen Dingen. Sie wurde in Amerika sehr gefeiert, eigentlich auch als Mutter der Atombombe. Das war etwas, was sie nun nicht so gut fand. Otto Hahn hat später aus schlechtem Gewissen heraus, wahrscheinlich auch, sie versucht zu fördern und hat ihr auch dazu verholfen, dass sie Preise für Preise vorgeschlagen wurde. Das hat sie alles gar nicht gebraucht. Etwas, was Hahn nie erreicht hat, hat Lise Meitner erreicht. Das 109. Element, Physiker und Chemiker wissen, was das ist, heißt seit 1994 Meitnerium. Da kam die späte Anerkennung ihres Schaffens. Ein intellektueller Wissenschaftler, eine intellektuelle Wissenschaftlerin, die vom Judentum zum Christentum konvertiert war, die nie viel darüber geredet hat, weiß nicht, wie das einen Ausschlag gegeben hat, ob sie in ihrer Angst zu Gott gerufen hat, ob sie in ihrer Angst oder in ihrer Verletztheit, in ihrer Bitterkeit das mit anderen besprechen konnte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie den geraden Weg gegangen. Und sie hat sich nicht davon abhalten lassen, von einer temporären Ablehnung zurückweisen, dass sie betrogen wird. Im Neuen Testament, im Korintherbrief steht, warum lasst ihr euch denn nicht übervorteilen? Warum geht ihr vor Gericht? Ja, Christen untereinander ziehen sich vor Gericht. Paulus sagt, hey, warum lasst ihr euch nicht übervorteilen? Ihr werdet doch nicht vor Gericht euch bringen. Das an Christen gesagt. Ablehnung, Zurückweisung, Betrug, das ist schon eine Geschichte. Lise Meitner ist mir da ein Vorteil, ein Riesenvorbild geworden. Eine unglaubliche Geschichte, die bis heute unter den Wissenschaftlern auch rund geht, mit verschiedenen Schwerpunkten natürlich. Wir haben einen Professor der Chemie, der in der GSI forscht, und der hat mir das alles bestätigt, der auch gesagt hat, bis heute hat sie einen guten Namen bekommen. Andere, die dann manchmal auch mit Frauen in der Wissenschaft noch Probleme haben, die sagen, das war alles nicht so, also es ist umstritten, aber die durchblicken, sagen, jawohl, sie hat das geschafft. Diese Frau, diese kleine Frau, wusste um ihre inneren Werte. Und da werden wir gleich noch drauf kommen, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, zu wem du gehörst, wenn du weißt, woher du kommst und wenn du weißt, wohin du gehst, dann hast du eine Plattform, dann hast du ein Lebensfundament, das kann dich so schnell nicht erschüttern. Wie gehen wir um mit Ablehnung? Da schaut dich jemand an oder du schaust jemanden an, du gehst in eine neue Gemeinde, begegnest neuen Menschen, da kommt ein neuer Prediger. Was denkst du? Wann beginnt Ablehnung? Sympathie? Das ist ja noch ganz vordergründig. Wie geht es dann mit Zurückweisung? Wie geht es dann mit den anderen abzulehnen? Viele von euch haben eine Geschichte schon hier in dieser Gemeinde. Und die Geschichte hat bewiesen, dass wir alle Menschen sind, begnadigte Sünder, mit Stärken und Schwächen. Der eine hat dir was versprochen und es nicht gehalten. Der andere hat ein riesen Mundwerk und da ist nichts dahinter. Der andere ist ein stilles Wasser und ärgert sich wahnsinnig über die Oberflächlichkeit einiger anderer Mitarbeiter. Und das könnte man fortsetzen bis zum Gehtnichtmehr. Wie gehen wir damit um? Ablehnung ist nicht nur, dass wir von draußen in der bösen Welt Menschen begegnen, die uns ablehnen oder die wir ablehnen, sollen wir ja nicht. Wie gehen wir in der Gemeinde damit um? Wie beurteilen wir das Äußere? Ich habe jetzt wieder GU-Unterricht gemacht, Gemeindeunterricht mit 11- bis 12-jährigen jungen Menschen. Ich musste da erstmal wieder reinfinden, dass man beim Frühstück so ein Handy dabei hat und da dauernd reinschaut und guckt und dann irgendwas tippt. Und dann sitzen da 14 andere Leute rum und sagen Hallo. Und dann waren dann 6 Leute, die dann immer so rumgetippt haben. Und dann haben wir gesagt, heute Abend ist Nachtruhe, da haben sie sich nachts angerufen, SMS geschrieben, haben gesagt, okay, machen wir alte Schule, heute Abend, 21.30 Uhr, gebt ihr euer Zeug ab. Und da war die Hölle los. Da wären wir beinahe hingerichtet worden. Zum Glück waren wir 3 Mitarbeiter und sagt, so ein Körbchen hier, wie ihr das auch habt, abends rum, rein, rein, rein. Also da war fein, da war das Kriegsbeil ausgegraben. Habe ich noch nicht erlebt. Da haben wir ihnen das Leben gestohlen, das Leben geraubt. Ja, gut, ich bin da schon ein bisschen älter, ich musste mich da erstmal reinfinden. Okay. Hat jemand ein Handy an? Ist jemand gerade bei Facebook unterwegs? Okay, gut. Wie gehe ich mit dem Anderssein der anderen um? Ja, habe ich Humor? Und der andere muss nicht so sein, wie er das meiner Meinung nach sein muss. Er muss nicht so reden, so sprechen, so denken wie ich. Das ist die Vielfalt im Leib Christi, in der Gemeinde. Und worauf schaut Gott? Worauf schaut Gott? Wir haben ein paar ernste Gespräche in letzter Zeit geführt mit ein paar Leuten, die unzufrieden sind. Aber bei euch gibt es keine. Ist jemand unzufrieden? Okay, anderes Thema. Also ist gut, wenn man da spricht. Und manchmal versteht man das nicht. Also das ist auch so ein Lernprozess. Und dann fragen wir, was meinst du? Und wie meinst du und was? Und wenn man sich große Mühe gibt und der andere offen ist, dann kommt man meistens auf die anderen Ebenen, die dann wichtig sind, die dahinter stecken. Also die Unzufriedenheit ist nur ein Ausfluss von dem, was tief drin irgendwo mal was verbaselt worden ist oder wo eine offene Baustelle ist, wo der Mensch als Christ nicht so wie die Claudia das mit ihrer Mentorin gemacht hat. Ja, jetzt mach das mal. Ja. Sondern da sind noch Baustellen offen und diese Baustellen, die rauben meine Kraft, die nerven mich und die machen mich unzufrieden. Da kann man dran arbeiten, das ist gut. Mit anderen im Gespräch sein, dann Schritte tun. Es gibt auch Fachleute, die sich da auch drum kümmern können. Da machen wir gute Erfahrungen. Wenn du heute Morgen eine Baustelle hast, wenn du heute Morgen nicht zufrieden bist, kann das viele Ursachen haben. Was sind, gibt es irgendwelche Baustellen von vor 20 Jahren aus deiner Kindheit, wo du mit deinen Eltern unzufrieden warst oder sie mit dir oder wo du gar keine Eltern erlebt hast oder wo du verletzt worden bist? Gibt es da Baustellen? Lass dieses Jahr nicht ausgehen, ohne dass du dich um diese Baustellen gekümmert hast. Ihr habt hier Leute, die gesprächsbereit sind. Oder geh woanders hin, lass dir eine Adresse vermitteln. Es ist lebensnotwendig für dich, für dein Umfeld, für deine Ehe, wenn du eine hast, für deine Familie, dass die Bitterkeit, der Groll, der auch aus so einer Ablehnung herauskommen kann, dass das ans Licht kommt, dass es vergeben wird. Du hast Groll auf jemand. Einer der Gemeindeleiter in Augsburg kam zum Schluss mal auf ihn zu, ein Vorvorgänger von Gemeindeleiter. Wir hatten da 4 Gemeindeleiter, ist ein besonderer Segen. 3 im Ruhestand und einer, dann, der dann aktiv war. Und der Vorletzte kam dann auf mich zu und sagt, du Klaus, ich bin nicht bitter gegen dich. Ich habe keinen Groll. Ich sage, da wäre ich auch der völlig falsche Ansprechpartner. Wir können da gerne drüber reden, aber für deinen Groll ist nicht Klaus Koch zuständig. Ich mag die Ursache sein, aber für deinen Groll bist alleine du zuständig. Den kannst du klären vor Gott und vor mir. Wir können gerne darüber reden. Und ich merke in vielen Gemeinden, da stimmt das nicht mit der Beziehung nach oben. Und dadurch verursacht natürlich in der Beziehung der Horizontalen erst recht nicht. Geht nicht. Das kann gar nicht gehen. Gut. Also, herzliche Einladung, das in Ordnung zu bringen. Ablehnung. Das ist etwas, was immer schmerzt. Ich der ich so gut drauf bin, so gut aussehe, so unvergleichlich bin, einzigartig, ich erlebe Ablehnung. Das hat was damit zu tun, dass andere Leute anders denken, das ist klar. Aber wie ich darauf reagiere, wie Lise Meitner oder anders, das hängt von uns ab. Wer bin ich? Was ist meine Grundlage im Glauben? Was habe ich gelernt über mich? Und kann ich auch von außen auf mich schauen? Den meisten von uns ist es sehr wichtig, von anderen anerkannt, angenommen, gemocht zu werden, geliebt zu werden. Das fängt beim Äußeren an. Das ist ja unglaublich wichtig geworden heute. Meine Tochter sagte, jetzt geh mal und lass dir mal eine andere Frisur machen. Ich sage, ich mache die Frisur. Das ist für mich Haare ab und dann weg. Und dann wächst das wieder. Das ist völlig out. Das ist völlig out, diese Einstellung. Das geht gar nicht. Ne? Darum sehe ich auch so entstellt aus. Ja, zum Glück muss ich mich nicht anschauen. Aber Einsamkeit und Alleinsein, das tut weh. Ich freue mich manchmal, dass ich allein bin und endlich mal mit niemandem reden muss, endlich mal mich um mich kümmern kann. Das sehen Senioren, Seniorinnen anders. Wir waren vorgestern mit den Senioren zusammen und da haben wir darüber gesprochen. Einsamkeit, Alleinsein, das hat schon auch was Positives, aber dann gibt es noch was, Vereinsamung. Das ist was anderes. Und dann haben wir über das Telefon nachgedacht, mal wieder. Es gibt Leute, die sitzen in ihrer Wohnung und warten auf einen Anruf. Die nehmen alle halbe Stunde mal den Hörer ab, hören, ob das noch tut und noch geht. Wenn denn jemand anrufen könnte, dann könnte er. Dann würde ich das hören. Dass sie auf die Idee kämen, dass jemand anders auch ein Telefon hat und dass man dem, dem es vielleicht noch schlechter geht, mal anrufen könnte. Das ist grenzwertig. Das ist fast nicht zu denken. Wir haben 25 Singles festgestellt, jeder Generation, dass die Singles sich mal treffen und sagen, hey, am Gottesdienst, wir kochen, schmeißen ein paar Spaghetti und rote Soße zusammen und dann machen wir uns einen schönen Nachmittag hier. Das ist schwierig, würde ich sofort machen. Und dann muss man den Singles sagen, komm doch mal zusammen, mach doch mal, ja. Wer macht den Abwasch? Wer muss das essen? Es ist manchmal schwierig. Es schmerzt, und das wisst ihr und das weiß ich, abgelehnt zu werden. Ups. Meine Güte. Jetzt bin ich raus. Okay. So, das haben wir. Okay. So, Gott kümmert sich um mich und sagt, ich möchte dir da raushelfen. Er hat das schon vor 1800 Jahren gesagt, ach, vor 2500 Jahren gesagt. Ich, der Herr, ich bin es, der euren Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Der Vers, den ich meiner Frau vorgelesen habe. Jetzt kommt das Beste von dem Vers. Vergesst doch nicht, wer euch geschaffen hat. Er ist derselbe, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum zittert ihr dann immerzu vor dem Zorn eurer Unterdrücker? Das ist sehr einfach, das von außen zu sagen, zu jemandem, der in so einer Situation ist. Das ist mir völlig klar. Und doch haben wir eine Möglichkeit, mit Gottes Hilfe hier Schritte zu tun. Das geht gar nicht, dass wir uns von Menschen dermaßen unterdrücken lassen. Ich war in meiner Zeit als stellvertretender Bahnhofschef von Backnang, ich war auch mal bei der Bundesbahn von 73 bis 89. Und da war ich dann auch zuständig für die Bereitstellung von Güterwaggons. Kennt ihr das? Und da hatten wir einen, und da lachten schon alle aus Schadenfreude. Da hatten wir einen Choleriker, der dann immer Güterwagen bei uns bestellte. Und der, wenn man mit dem telefonierte, brauchte man kein Lautstellknopf. Und der brüllte, also, ich habe mir vorgestellt, jawohl, Und der brüllte mich auch gleich an. Wir hatten noch nie was miteinander zu tun. Ich habe ihn nochmal brüllen lassen. Ich sagte, sind Sie noch da?
Ja.
Ich möchte Sie gern mal besuchen. Also das war schlimm. Und der brüllte immer. Er war gestört. Und ich habe ihn dann besucht. Und seine Firma, seine Familie waren Leute, die mit Ausgrenzung zu tun hatten. Ja. Die haben so gelitten. Dass der noch überlebt hat, dass den keiner erschossen hat, das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn ein Machtmensch da ist, der nicht gestoppt wird. Es ist nicht leicht. In eine Story aus Das Beste, aus 1995, da schreibt ein Reverend Frank Morgan. Zitat, der Chef meiner Tochter, er war Rechtsanwalt und ein Bücherexperte von sehr kleiner Statur, traf mit einer prall gefüllten Aktenmappe, im Gerichtssaal ein. Der Anwalt der Gegenpartei war ein wahrer Goliath, der, als er den Winzling sah, quer durch den Saal rief, nun, kleiner Mann, was haben Sie denn da in Ihrer Tasche? Und der kleine, gewiefte, clevere Rechtsanwalt sagte nur drei Worte. 5 glatte Steine. Egal, ob du groß bist oder klein bist, wenn du auf Gottes Seite bist, bist du auf der richtigen Seite. Da kann viel passieren, aber du musst nicht einknicken. Du musst nicht einknicken. Du darfst du sein. Du musst gar nicht sofort was von Jesus erzählen. Aber die Leute fangen dann an zu fragen. Wieso machst du das so? Wieso redest du nicht über andere mit? Wieso lästerst du nicht mit? Auch eine Volkskrankheit unter Christen. Nicht jeder ist ein David, aber man kann das lernen, zu seiner Meinung zu stehen. Christ sein und still sein gehören nicht zwingend zusammen. Manche reden natürlich wie ein Wasserfall, aber an der richtigen Stelle, still sein an der richtigen Stelle zu sprechen für Gott. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich vor den Menschen nicht bekennt, steht auch da. Den werde ich auch nicht vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wenn Jesus sagt zu dir und zu mir, wie zu diesen Jungfrauen damals, ich kenne euch nicht. Da können wir hier viel erzählen, wir kennen Jesus. Das ist schon wichtig, aber noch wichtiger ist, kennt er dich, kennt er mich. Die Leute kamen zu Jesus und fragten ihn, Meister, wir wissen, dass du unbestechlich bist. Du sagst die Wahrheit, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was die Leute hören wollen. Du lehrst, wie wir nach Gottes Willen handeln sollen. Lukas 20, 21, nach Hoffnung für allen. Du sagst die Wahrheit, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was die Leute hören wollen. Das ist ein hohes Gut. Das ist etwas, was wir lernen müssen, immer mehr. Egal, was es mich kostet. Ich begleite jemanden, der straffällig geworden ist. Und wir haben gesagt, wenn das was werden soll, dann musst du bei der Wahrheit bleiben. Du musst von deinem alten Lebensstil runter, Unwahrheit. Und was es dich auch kosten mag, was da auch noch auf dich zukommen mag, was da noch bedrohlich aufstehen mag, halt dich an die Wahrheit. Dann hat er einen Anwalt gehabt, der hat gesagt, das machen wir so und so und so. Und da habe ich gefragt, ist das die Wahrheit? Ich sage, dann ist das egal, was der Anwalt sagt. Also, wenn du Segen haben willst und wenn du gut aus der Sache rauskommen willst, durch die Sache durchkommen, dann Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und er hat es gemacht mit Zagen und Zittern und er hat Wunder erlebt. Da gab es noch einen Gerichtsprozess, der ausstand, vor dem er sehr gezittert hat. Da wollte ihn einer reinlegen, hatte falsche Zeugen benannt. Also, das ist passiert heute, im Jahr 2012. Und dann haben wir gebetet. Und dann kam er rein mit seiner Frau und die Richterin schaute ihn schon wohlwollend an. Und sie sagte kurz, sagen Sie kurz, wollen Sie zur Sache Stellung nehmen? Ja. Und dann hat sie einen Zeugen vernommen Und da hat sie den so gründlich entlarvt. Man sagt, die anderen drei Zeugen wollen wir gar nicht hören. Das Ding ist gelaufen, sie sind freier Mann. Das sah ganz schlecht aus. Das sah grundsätzlich völlig schlecht aus. Und da ist das so gedreht worden, ja, durch Gottes Hilfe, anders kann man es nicht sagen. Und weil sich der Mensch jetzt besonnen hat, sagt, früher habe ich Lüge und Unwahrheit gelebt und heute lebe ich Wahrheit. Koste es, was es wolle. Ganz wichtig. Wir brauchen nicht zu zittern. Der nächste Schritt nach Klärung und Bekenntnis unserer Angst, den zeigt uns David in Psalm 25, 4-5. Schlecht zu sehen. Ne? David betet, Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Also, ich bekenne meine Angst, ich bekenne meine Fehler und jetzt geht's weiter. Jetzt will ich auf dem Weg mit David bleiben. Zeig mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Das ist ja auch für eure, was wünsche ich mir von Gottes Seite, eine Möglichkeit. Schritt für Schritt lass mich erfahren, dass du zuverlässig bist. Und das ist er. Wenn einer zuverlässig ist, dann er. Du bist der Gott, der mir hilft. Du warst immer meine einzige Hoffnung. Psalm 25, 4 und 5. Nächster Schritt der Klärung. Jeder Mensch hat mindestens drei emotionale Grundbedürfnisse. Kennen wir. Ich möchte geliebt werden. Ich möchte geachtet werden. Ich möchte auch gebraucht werden. Das sind die drei Dinge. Sprich mal mit jemandem, der längere Zeit ohne Arbeit ist. Sprich mit jemandem, der älter geworden ist. Ich bin ja überflüssig, keiner braucht mich. Und das ist von Gott her wirklich dran. Das sind die Menschen, die glücklich sind. Ich bin geliebt. Wir haben zwei aus der Ältestenschaft, die gerade Großvater geworden sind bei uns. Diese Mitte 50 Jahre alten Männer, die erleben ein Glück, haben auch tolle Kinder und jetzt die Enkelkinder schon stark. Sie genießen den Segen Gottes. Das ist etwas vom Unglaublichen. Es gibt so viele Alleinerziehende, es gibt so viele Geschiedene, es gibt so viele verkrachte Familien, aber es gibt auch Familien, wo der Segen da ist. Was ist es schön für ein junges Ehepaar zu sagen, können wir den Kleinen mal bei euch parken? Wir möchten Wellness machen. Und die Großeltern sagen, ja, gern. Das ist natürlich der Vorteil der Großeltern.
Ja, bitte.
Halt sie wieder. Das heißt, und das Enkelkind erlebt den Opa. Wow, wenn der noch einigermaßen fit ist in Kopf und Herz. Und die Großmutter erst. So eine Großmutter. Ich habe so eine Großmutter gehabt, die gottesfürchtig war, die uns geliebt hat. Stark. Ich bin geliebt. Erinnere dich an deine Familie. Hoffentlich war es eine gute Zeit. Wenn es keine gute Zeit war, auch nicht schlimm. Jetzt kannst du hier in der Gemeindefamilie Ersatzeltern dir raussuchen. Such dir ein paar. Sind wir genug da? Wir haben so ein paar Eltern im Glauben. Das ist unglaublich. Da musst du nicht sagen, die sind seelsorgerlich begabt, die machen das. Das braucht man nicht zu sagen. Die Leute rennen denen die Bude ein, wenn sie Probleme haben. Sie sagen, stopp mal. Und die sagen nie stopp. Ja, sind von Herzen her Eltern. Meistens haben sie selber Kinder und haben viel erlebt. Manche sind auch krank und schwach, aber sie sind Eltern. Gottes Barmherzigkeit ist groß, steht in Epheser 2, 4 und 5. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Ich habe das erste Wort nicht richtig betont. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Vorher wird davon von der Verlorenheit, von der Vermessenheit der Menschen gesprochen. Und jetzt kommt das göttliche Arbeit. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Bin geliebt, Epheser 2, dann die folgende Verse. Durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben jetzt einen Platz im Reich Gottes. Hier in Oberramstadt, in Mühltal, wir bei uns, wir haben einen Platz im Reich Gottes. Da, wo wir hinkommen, da ist Reich Gottes. Da, wo wir Leuten begegnen, da ist Jesus da. Da, wo wir auf den Arbeitsplatz kommen, da kommt Liebe und Wahrheit Gottes. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Gottes Liebe in uns, diese Liebe genießen wir. Die soll ihre Arbeit tun und dann geht das weiter. Wir sind von Gott gesegnet, um für andere ein Segen zu sein und können mit Ablehnung und Hass umgehen. Ich bin geliebt. König David betet das, der hat ja immer mit Ablehnung zu tun hat und Verfolgung. Psalm 27,1: Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und sagen? Hebräer 13,5-6: Gott hat uns versprochen, niemals werde ich euch verlassen. Ich werde für euch sorgen, dass es euch an nichts fehlt. Deswegen könnt ihr voll Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir und ich brauche mich vor nichts zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Ich bin beachtet. Nach Liebe kommt Beachtung. Gott hat mich zum Ebenbild seiner selbst geschaffen. Wir sind Abziehbilder Gottes. Natürlich mit ein paar Einschränkungen. Aber so denken, so handeln und fühlen wie Gott, das hat er uns in uns hineingelegt. Und wenn du tiefer einsteigst in das Leben mit Gott, mit Jesus, dann sagt er dir auch: Jetzt habe ich dir alles Gute gezeigt und jetzt öffne ich dir auch mal mein Herz, hältst du das aus und teile mal mit dir den Schmerz und meine große Angst über das, was die Menschen so machen. Das Leid der Welt. Hältst du das aus? Ich bin geachtet. Wieder David, Psalm 8, 4 bis 6. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond, die Sterne. Allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Wie klein ist da der Mensch, und doch beachtest du ihn. Winzig ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn zur Krone der Schöpfung erhoben und ihn mit hoher Würde bekleidet. Nur du stehst über ihm. So sieht dich Gott. So lässt er das den David dichten. Nach: Ich werde geliebt, ich werde beachtet, ich werde gebraucht, da geht es um Kompetenz. Paulus wurde im 2. Korintherbrief oder wurde sehr in der Korinthergemeinde angegriffen, man mäkelte an ihm rum und machte alles schlecht und er musste ganz schön rudern. Sag: Moment, ich bin ja hier nominiert von Gott. Und er wurde abgeschossen. Ich traue mir so viel zu, steht in 2. Korinther 3, weil Gott mich durch Christus dazu fähig macht. So, nur darum. Aus eigener Kraft bin ich einem solchen Auftrag locker gewachsen. Nein, nicht gewachsen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts bewirken. Ihr könnt Wind machen. Ihr könnt mit den Armen rudern. Ihr könnt wie so ein Hubschrauber landen, viel Staub aufwirbeln und dann wieder wegfliegen. Und dann legt sich der Staub und dann ist wieder nichts. Aus eigener Kraft bin ich auf einen solchen Auftrag nicht gewachsen. Daraus: Alles, was ich kann, kommt von Gott. Ganz wichtige Zeilen, 2. Korinther 3, 4 bis 5, für meine Lebenshaltung. Francis Schaeffer schreibt dazu über Hingabe: Wir müssen uns unser ganzes Leben lang stets bewusst bleiben, dass es in Gottes Augen keinen unbedeutenden Menschen und keine unbedeutende Situation gibt. Nur eins ist von größter Bedeutung, dass wir in jedem Augenblick an dem Platz, an dem Gott uns gestellt hat, ihm ganz geweiht, ihm hingegeben sind. Vor 3 Wochen fuhren 4 Senioren voller Freude zu uns in den Seniorenkreis. Sie fuhren da über so eine Eisenbahnbrücke in Zwingenberg, mussten nur noch 600 Meter fahren, dann wären sie da gewesen. Es war regennass. Sie kamen mit so einem kleinen Toyota Yaris um die Kurve. Da kam ihnen so ein Pickup, Nissan, so ein viertüriger, großer, weißer Pickup vom Wasserwerk entgegen. Der brach aus, schleuderte und voll in die Seite, wo die Fahrerin saß. Kann man angucken, YouTube, Unfall Zwingenberg. Und die 74-jährigen Leute hatten erhebliche Knochenbrüche. Brustbein gebrochen, Rippen gebrochen, Beine gebrochen, Arme gebrochen. Aber alle 4, ein Ehepaar saß hinten, die Fahrerin saß vorne, klar. Und die älteste, gebrechlichste Frau, die ohnehin über Schmerzen immer klagte, die wurde mit dem Hubschrauber nach Heidelberg gebracht. Und sie haben sehr starke Schmerzen gehabt und haben das alles auch am Anfang nicht verstanden. Und da hat sich was Tolles daraus entwickelt. Wir haben ihnen Mut gemacht. Nimm das an. Versuch hier im Krankenhaus die Augen offen zu halten, nicht nur um dich selber zu drehen. Und sie haben fantastische Dinge erlebt. Ja, sie konnten anderen Menschen in ihrem Leid dienen, wie sie sonst vorher nie gedient hätten, weil sie eben keine Ahnung von Schmerzen so richtig hatten. Ja? Und da ist so viel passiert. In Heidelberg, in Mannheim, will ich jetzt nicht alles erzählen. Und sie selber haben gemerkt, so, das Leben ist ein Geschenk. Auch mit unserer Zufriedenheit, mit unseren Wehwehchen. Wir wollen den Rest der Zeit, den Gott uns noch gibt, ganz für Gott da sein. Das hat mich so berührt. Ich freue mich schon, wenn Sie das vor der Gemeinde erzählen. Ich habe das Vorrecht, Sie besuchen zu dürfen. Das ist so. Und Sie haben sich das nicht ausgesucht. Sie wollten schön Kaffee trinken gehen, schöne Gemeinschaft haben. Und plötzlich waren Sie weg. Und jetzt nach 6 Wochen geht es Ihnen langsam besser. Sie haben immer noch Schmerzen. Das ist kein Spaß. Die Schmerzen muss man aushalten. Aber Sie haben das begriffen, dass das Gott ist, der Sie in den Schwierigkeiten und Schmerzen durchbringt. Niemand sonst. Der Sie bewahrt hat vor Wirbelsäulenfrakturen. Der Sie bewahrt hat, jetzt schon Ihre Lieben verlassen zu müssen. Du bist von Gott geliebt, geachtet, wirst gebraucht. Du bist von Gott gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist wer? Du bist wer? Du hast Kraft. Sieh zu, dass das, was da an Baustelle in dir noch ist, was diese Kraft zusätzlich abzieht, diese Kräftekiller, ungeklärte Beziehungen, Süchte, Abhängigkeiten, Sünden, von denen du weißt, das ist nicht okay. Nimm das ernst. Bearbeite das. Bekenn das vor einem, der beten kann. Du brauchst nicht den Pastor oder sonst jemand. Nimm jemand hier aus der Gemeinde, der beten kann. Oder vielleicht willst du, weil du dich schämst, ist ja auch in Ordnung, dass man sich schämt. Dann geht man außerhalb. In Bad Homburg gibt es ein Seelsorgeteam. Hier bei uns in Bensheim gibt es Seelsorge. Du kannst auch in eine andere Gemeinde gehen. Das sicherstellen, das kommt dann nicht hier zurück, das ist schon ein wichtiges Thema. Ich habe mit schweren Sachen auch immer, bin ich zu einer Konferenz gefahren und habe gesagt, ach, das ist in Ordnung. Das ist ein guter Tipp, aber warte nicht länger. Vergeude nicht deine Zeit und mach deiner Umgebung das Leben leichter. Ja? Du bist sonst ein Störenfried. Du bist kein Segensträger, wenn du in dieser Haltung weiterlebst mit deiner Ehe, mit deiner Familie. Bring das ans Licht. Erlebe die Vergebung Gottes und therapiere das aus mit Gottes Hilfe. Du musst dann was anderes einüben, ja, wenn du eine Sucht hast. Manchmal muss man auch fachliche Kräfte, fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist ganz wichtig. Lise Meitner hat das auf bewundernswerte Weise gepackt. Ablehnung, zurückgewiesen sein, Übervorteilung, Betrug eigentlich. Was kriegt man für einen Nobelpreis? Was kriegt man da für eine Summe? Eine arme Frau, aber nicht mehr. In der Angst rief ich den Herrn an, der Herr hörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht, was können wir Menschen tun? Ich wünsche euch das für eure Gemeinde, aber ich freue mich riesig. Neue Gebäude interessieren mich immer sehr. Wir haben auch vor 2 Jahren, glaube ich, angebaut. Und das ist immer schön, wenn es dann langsam zu klein wird wieder. Baut nicht zu klein. Möchte jemand kurz was erzählen, was er mit Gott erlebt hat? Das machen wir manchmal. Es sind noch 3 Minuten bis zur Deadline. Meine Ernst, will einer kurz was erzählen, was er mit Jesus erlebt hat? Claudia, danke, dass du das gemacht hast. Das kurz vorkommen.